Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Peter Tauber war Generalsekretär der CDU. Er ist seit 2 Jahren der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium. Heute ist er bei uns. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Einen schönen guten Morgen.
Wir fangen mit der Wahrheit an. Die sieht so aus, dass wir aufzeichnen. Donnerstagnachmittag um exakt 13 Uhr und 43 Minuten sitzen wir beieinander im Studio und senden es am Tag drauf, am Freitag ab 10 Uhr. Herr Tauber, wie war Ihr beruflicher Tag heute unter der besonderen Prämisse von Corona?
Ich telefoniere so viel wie lange nicht mehr, obwohl man in der Politik häufig das Telefon in die Hand nimmt. Stichwort Homeoffice. Das nutzen wir im Ministerium auch sehr intensiv, einfach damit die Kolleginnen und Kollegen weniger Kontakt haben, um möglichst lange vollumfänglich einsatzbereit zu sein.
Die Bundeskanzlerin, die Sie ja nun sehr gut kennen, hat gestern gesagt, es sei eine Zeit, wie wir sie seit oder nach dem Zweiten Weltkrieg nie gehabt hätten. Was bedeutet das für Ihr ganz persönliches Leben?
Nochmal eine zusätzliche Ernsthaftigkeit. Also wenn man Politik macht, sollte man immer ernsthaft bei der Sache sein, aber natürlich auch wissen, dass es im Leben schöne Momente gibt, Momente, wo man lachen kann. Momentan sind die weniger. Und ich glaube, viele Menschen spüren das. Es ist wirklich ernst. Manche handeln leider noch nicht so, wenn ich mich im Stadtbild hier und da umschaue. Das macht mir dann auch Sorge. Da braucht es mal ein mahnendes Wort. Und so habe ich die Rede der Kanzlerin auch empfunden. So nach dem Motto, also liebe Leute, jetzt ist es ernst. Und wenn ihr nicht hört, dann gibt's Stuma-Arrest.
Gilt diese neue Ernsthaftigkeit auch für die aktuelle Politik in Berlin und bestimmte doch eher kleinkarierte parteipolitische Scharmützel finden erstmal nicht statt?
Ich glaube nicht nur für die Politik, sondern nahezu für alle Bereiche unserer Gesellschaft. In der Tat, wenn Sie jetzt auf die Politik schauen, fangen wir damit an. In meiner Partei gab es eine Diskussion, wer wird Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer als Vorsitzender? Das ist eine wichtige Frage für meine Partei, ganz klar. Aber momentan reden wir da nicht drüber. Und es ist auch gut, dass wir das jetzt hinten angestellt haben, weil wir gerade andere Probleme und Themen haben. In Medien auch. Journalisten haben mit viel Inbrunst nach genau diesem Streit in der CDU gefragt und den genau beschrieben und versucht, noch ein neues Zitat aus jemandem rauszukitzeln. Jetzt merke ich auch bei Journalisten eine andere Art der Beschreibung von Politik. Es geht jetzt wirklich darum zu zeigen, wie funktioniert das eigentlich? Was passiert eigentlich, wenn sich eine Lage von einem Tag auf den anderen ändert? Ja. Wie entscheidet Politik? Also diese Ernsthaftigkeit spüre ich eigentlich quer durch alle Bereiche.
Ansonsten, jeder von uns merkt oder spürt zumindest auch, dass die Kleinigkeiten, über die er sich in seinem Alltagsleben aufregt, angesichts dieser Bedrohungslage, wie wir sie jetzt haben, völlig klein, unbedeutend und unwichtig ist.
Das stimmt, das sehe ich auch so. Man könnte ja auch sagen, eigentlich war es ja bis jetzt ganz schön, dass wir so viel Zeit hatten, uns über Kleinigkeiten aufzuregen. Wie gut ging es uns eigentlich? Oder geht es uns ja immer noch, wenn man sieht, wie andere Länder jetzt mit dieser Krise umgehen, würde ich sagen, sind wir in Deutschland ja gut aufgestellt. Wir müssen nur jetzt die richtigen Maßnahmen ergreifen, damit die Lage beherrschbar bleibt, gerade im Gesundheitssystem. Und da finde ich, muss man eben einfach sich nochmal bewusst vor Augen führen, wir haben Menschen, die arbeiten jetzt Tag und Nacht im Gesundheitssystem, in den Supermärkten und überall. Und andere sitzen nachlässig im Eiscafé, eng an eng gedrängt. Und das, finde ich, ist gegenüber denen, die jetzt versuchen, den Laden am Laufen zu halten, um es salopp zu formulieren, auch nicht solidarisch.
Spüren Sie ein neues Vertrauen in die Politik, auch möglicherweise in eine große Koalition, die ja imagemäßig nicht den allerbesten Ruf hatte?
Also zumindest merke ich, dass es eine Hoffnung gibt, dass wir die Probleme sehen und sie lösen. Und ich erinnere mich noch gut, 2008, 2009 bei der Finanzkrise, da hat die Politik ja auch schnell gehandelt. Sie erinnern sich an diesen Satz von Angela Merkel, die Sparguthaben sind sicher. Da haben viele Menschen vertraut. Und der Satz war ja im Nachhinein richtig. Und jetzt hoffen viele, dass die Politik wieder vorausschauend die richtigen Maßnahmen und Entscheidungen trifft. Und ich kann sagen, alle Kollegen, die ich erlebe, arbeiten mit einem Hochdruck, mit einer Ernsthaftigkeit, auch parteiübergreifend miteinander. Das empfinde ich als eine große Stärke unserer Demokratie dieser Tage.
Die Möglichkeiten, Herr Tauber, der Bundeswehr aktuell in Sachen Corona zu helfen, wie sehen die aus?
Also erstmal, wir kämpfen an vielen Stellen mit denselben Problemen, die andere auch haben. Auch unsere Soldaten haben Kinder, die jetzt nicht in die Schule gehen können oder in den Kindergärten. Wir versuchen, da die Einsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten. Wir nutzen moderne Formen der Arbeit wie Homeoffice. Aber im Kern geht es darum, die Bundeswehr muss im Krisenfall weiter unterstützen und einsatzbereit sein. Nicht nur in den Auslandseinsätzen, sondern ganz vor allem in der Sanität. Und der Inspekteur unserer Sanität, Generalarzt Baumgärtner, der leistet da mit seinen Männern und Frauen wirklich Herausragendes. Wir haben 5 Krankenhäuser, in denen in der Vergangenheit auch Zivilisten immer behandelt worden sind. Ich selber habe davon während meiner Krankheit ja auch profitiert. Und die Kapazitäten, die es dort schon gibt, die müssen weiter aufgestockt werden für ein Krisenszenario, zum Beispiel beim Thema Intensivmedizin. Und darauf bereitet sich die Bundeswehr vor, das ist das eine. Und daneben haben wir klassische Amtshilfeverfahren. Wenn Sie sich jetzt an den Stau erinnern, gestern an der Grenze Richtung Polen, dort versorgen dann unsere Soldaten aus Sachsen, die wartenden LKW-Fahrer mal mit ein bisschen was zu essen und zu trinken. Also wir versuchen dort, wo wir gefragt werden und wo wir können, auch zu helfen.
Und die Kapazitäten, die Sie da einbringen können, auch was Schutzausrüstung angeht, was Laboreinrichtungen angeht, das würde schon zu einer spürbaren Entlastung dann auch der zivilen Krankenhäuser führen?
Wir arbeiten da im engen Verbund. In Koblenz zum Beispiel weiß ich es, dass es dort jetzt schon einen engen Austausch gibt, also auch schon im bestehenden Verfahren. Wir unterstützen darüber hinaus zum Beispiel das Bundesgesundheitsministerium bei Beschaffungsvorgängen, wenn es um medizinisches Gerät und so weiter geht. Also die Bundeswehr bringt sich dort jetzt schon ein.
Was Ärzte, was Schwestern, was Pfleger in Krankenhäusern aktuell leisten, ist großartig. Denken Sie, die Motivationslage bei denen in der Bundeswehr, die in einem solchen Fall dann auch zum Einsatz kämen, wäre entsprechend?
Auf jeden Fall. Soldatinnen und Soldaten, aber auch unsere zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dienen, weil sie etwas für dieses Land tun wollen. Und jetzt haben sie neben dem Üben, was ja im Friedensbetrieb der Normalfall ist, die konkrete Gelegenheit, ihrem Eid gerecht zu werden. Und viele wollen auch helfen. Und fragen auch, wir haben unheimlich viele Reservisten zum Beispiel, die jetzt sagen, werde ich gebraucht, kann ich helfen? Ja. Sodass wir zum Beispiel in der Sanität von den über 700 Freiwilligen jetzt auch die Hälfte schon eingezogen haben zur Unterstützung.
Kann man da auch auf die Erfahrungen früherer Bundeswehreinsätze innerhalb Deutschlands im Katastrophenfall beispielsweise zurückgreifen?
Wenn Sie sich an die Schneekatastrophe erinnern in Bayern, da war die Bundeswehr im Einsatz natürlich in einem völlig anderen Szenario. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die Soldatinnen und Soldaten einbringen können, sich schnell auf eine unvorhergesehene Lage einzustellen und dann auch zu handeln, besonnen zu handeln. Und nochmal, unsere Soldatinnen und Soldaten wollen gerne helfen. Und was ich sehr schön finde, sie erfahren jetzt auch viel Wertschätzung und viel Zuspruch. Sonst hat man ja immer leicht mal einen Witz über die Bundeswehr gemacht. Und momentan sagen viele, Gott sei Dank haben wir die, so wie das ja eben offensichtlich eine neue Ernsthaftigkeit gibt. Ja. Gegenüber Medien, gegenüber Politik. Viele sagen, Gott sei Dank wird jetzt mal in Ruhe und sachlich berichtet. Gott sei Dank gibt es jetzt nicht Panikmache. Gott sei Dank sagt mal einer, was Fake News sind. Und das ist, glaube ich, etwas, was unserer Gesellschaft gerade sehr gut tut, diese Ernsthaftigkeit.
Könnte es, was den Bundeswehreinsatz angeht, verfassungsrechtliche Bedenken geben, weil die Bundeswehr ja nicht für den Einsatz im Inneren vorgesehen ist, sondern für Einsätze, um die Grenzen dann auch entsprechend zu verteidigen?
Aus meiner Sicht nein, denn wir agieren nur im Rahmen eines sogenannten Amtshilfeersuchens. Also das heißt, Landkreise kommen auf uns zu, Bundesländer kommen auf uns zu und sagen, wir haben dort einen Engpass, wir können das nicht mehr alleine, könnt ihr als Bundeswehr helfen? Und dann prüfen wir das und gegebenenfalls helfen wir.
Peter Tauber, Staatssekretär im Verteidigungsministerium, ein Mann, der insofern einen besonderen Bezug zur Bundeswehr hat, als sie vor vielen Jahren selbst gedient haben und inzwischen Hauptmann der Reserve sind, korrekt?
Das stimmt.
Das heißt, die machen auch Reserveübungen regelmäßig?
Ich habe letztes Jahr trotz meiner Funktion als Staatssekretär 2 Wochen geübt in meiner Verwendung. Ich bin im Stab der Division Schnelle Kräfte, MOB beordert, wie wir das nennen, und habe in der Tat meinen Wehrdienst Mitte der 90er Jahre geleistet.
Ihre Hauptaufgabe als Staatssekretär, wie würden Sie die beschreiben?
Ich bin sozusagen die Verbindung in dem parlamentarischen Raum. Ich vertrete das Ministerium im Verteidigungsausschuss. Ich diskutiere, berate die Abgeordneten, informiere über die politischen Entscheidungen. Das ist einer der Schwerpunkte. Und ich versuche natürlich auch ein bisschen das Ohr an der Truppe zu haben, um Sorgen und Nöte unserer Soldatinnen und Soldaten aufzunehmen.
Was die Kooperation mit den Parlamentariern angeht, versuchen Sie das neutral im Sinne von parteiübergreifend zu machen?
Ich vertrete natürlich die Haltung der Regierung in den entsprechenden Fragen, das, was die Koalition sich vorgenommen hat zur Stärkung und Unterstützung der Bundeswehr, das erkläre ich, habe dann auch eine eigene Meinung, wenn die mal abweicht von der des Ministeriums, sage ich das auch deutlich. Und ich glaube, nur so kann man vorankommen mit einer guten und offenen Diskussion.
Die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Ich habe gestern noch mal geguckt nach der aktuellen Zahl. Mehr als 3000 Soldaten sind in erster Linie noch in Afghanistan, dann in Mali. Kommt noch was dazu, was erwähnenswert wäre aus Ihrer Sicht?
Wir haben noch die Ausbildungsmission im Irak. Und auch dort die Unterstützung im Kampf gegen den IS. Das sind die drei großen Mandate mit Mali und Afghanistan noch, die haben Sie erwähnt. Wir haben daneben viele kleinere Einsätze, wo wir nur in Anführungszeichen 10 oder 15 Soldaten schicken. Das sind aber oft VN-Missionen, wo wir dann hochausgebildete Offiziere entsenden, die dort eben unterstützen.
Wie geht es in Afghanistan weiter, nachdem die Amerikaner angekündigt haben, definitiv zu gehen?
Ob sie definitiv gehen, das wird sich erst erweisen. Das heißt, der Abzug ist konditioniert. Die Amerikaner haben gesagt, wir reduzieren im ersten Schritt. Und dann muss aber die afghanische Seite eine Fülle von Voraussetzungen erfüllen, damit die Amerikaner komplett abrücken. Wenn das geschieht, dann gilt das, was zu Beginn des Afghanistan-Einsatzes schon galt. Wir gehen gemeinsam rein und wir gehen auch gemeinsam raus. Das heißt, dann würde die Bundeswehr natürlich auch abziehen.
Haben Sie die Hoffnung, dass das in einem guten Sinne dann so auch über die Bühne geht? Oder fürchten Sie, dass schlussendlich doch wieder die Taliban die Macht übernehmen mit allen schrecklichen Folgen, die wir ja aus der Geschichte kennen?
Unser erstes Ziel muss es sein, dass von diesem Land keine Terrorgefahr mehr für Europa ausgeht. Ich glaube, dieses Ziel können wir auf jeden Fall erreichen. Das zweite Ziel wäre natürlich eine stabile Ordnung für Afghanistan. Sicherlich keine Demokratie in unserem Sinne, aber dass Frauen dort weiter zur Schule gehen können, Mädchen was lernen können, das finde ich ist ein erstrebenswertes Ziel eines Friedensprozesses und dem muss man begleiten, damit wir am Ende, wenn unsere Soldaten endlich nach Hause kommen, sagen können, der Einsatz war richtig.
Wie gefährlich ist aktuell die Situation in Mali, wo ja knapp 1000 Bundeswehrsoldaten sind?
In Mali ist die Situation sicherlich gefährlicher, aus meiner Einschätzung. Aber dort sind eben auch Chancen. Und ich glaube, dass wir als Europäer gemeinsam in der Welt Verantwortung übernehmen wollen.
Und dann die Bundeswehrsoldaten, die in diesem zerstörten Failed State namens Irak im Einsatz sind. Wie würden Sie deren Arbeits- und Lebensbedingungen beschreiben wollen?
Der Irak steht natürlich vor immensen Herausforderungen, nicht nur durch den IS, und der ja teilweise wieder erstarkt vor dem Hintergrund des Krieges in Syrien. Ich kann sagen, dort wo wir sind, sind wir hoch angesehen. Die Ausbildung unserer Soldaten wird sehr geschätzt. Wir helfen ja der irakischen Armee, sowas wie Stabilität im Land auch zu generieren. Das heißt, wir machen nur Ausbildung dort und die ist wichtig. Aber auch da gilt das, was wir am Anfang des Gesprächs diskutiert haben. Das muss natürlich in Zeiten von Corona neu gedacht und neu diskutiert werden, wie das funktionieren kann.
Sie waren CDU-Generalsekretär in einer überaus dramatischen Zeit. Das war die Zeit der Flüchtlingskrise, beginnend im Herbst des Jahres 2015. Wenn Sie heute aktuell an Corona denken, gibt es da Parallelen?
Ich gehöre dem Deutschen Bundestag seit 2009 an. Wenn man überlegt, die erste große Krise, Finanz- und Wirtschaftskrise, dann Fukushima, die Energiewende, dann, wie Sie richtig sagen, die sogenannte Flüchtlingskrise und jetzt Corona. Man muss einfach sagen, unser Land stand jetzt in den letzten Jahren vor vielen großen Herausforderungen. Die Flüchtlingskrise ist sicher eine. Sie ist aber deswegen, glaube ich, anders als heute, weil da Menschen zu uns kamen. Wir waren als Land, wie ich finde, gut aufgestellt. Wir haben sicher bei der Integration immer noch große Herausforderungen. Wir sind beim Asylsystem in Europa noch nicht da, wo wir sein wollen. Aber alles andere ist ja mit Ehrenamt, mit Feuerwehr, mit den Kommunen, mit den Ländern, mit dem THW gut gemeistert worden. Das heißt, wir sind von außen mit etwas konfrontiert worden, ja, und konnten uns verhalten. Jetzt sind wir selber betroffen. Die Gesundheit, alte Menschen, Kinder, unser Gesundheitssystem. Also diese Bedrohung ist ganz anders und diese Krise ist ganz anders, weil das, was wozu wir uns verhalten müssen, sehen wir nicht.
Aber verbunden ist beides letztlich doch auch mit mehr oder weniger realen bzw. diffusen Ängsten. Um nochmal auf die Flüchtlingskrise zu kommen, also was wir ein Stück weit erlebt haben, eine Art von Kontrollverlust, dass man nicht mehr wusste, hat der Staat eigentlich noch existenzielle und elementare Dinge im Griff.
Wobei ich glaube, dass mindestens so sehr in diesen ersten Wochen, wo so viele Flüchtlinge kamen und diese Frage, wie kriegen wir das organisatorisch hin, Die zweite Frage, was macht das eigentlich mit unserer Gesellschaft, wenn Menschen zu uns kommen, die andere Werte haben, anders erzogen sind, anders aussehen vor allem, dass das mindestens eine so große Herausforderung war, weil wir alle erinnern, dass es zwar tolle Beispiele von gelungener Integration gibt, aber wir sehen auch die gescheiterten Beispiele von Integration. Und deswegen war diese Frage so drängend. Also es war durchaus auch die Frage, was macht es mit uns selbst wieder?
Klar.
Das ist eher die Verbindung, die ich sehe. Und ich würde jetzt sagen, vielleicht kann uns das bei Corona auch zuversichtlich machen, dass all diese Krisen, die ich vorher genannt habe, doch eher gezeigt haben, dass unser Staat ganz gut funktioniert.
Wobei auch da es einfach schwierig ist, wir fahren ja letztlich alle momentan auf Sicht, in die Zukunft zu gucken. Würden Sie sich zutrauen zu prognostizieren, wie Deutschland in einer, in zwei, in drei Wochen aussieht?
Nein, aber ich glaube, was ganz wichtig ist in solchen Zeiten, ist auch Vertrauen. Und ich habe zum Beispiel hohes Vertrauen in die Wissenschaftler. Wir handeln ja nicht aus dem Bauch raus jetzt bei den politischen Entscheidungen, sondern wir fragen das Robert-Koch-Institut. Das sind die Wissenschaftler, die wir in Deutschland haben, damit wir jemanden kennen, der Rat geben kann bei solchen Gesundheitsszenarien.
Das kann man erweitern auf viele international tätigen und arbeitenden Wissenschaftler.
Genau so ist es. Die Wissenschaft ist ja global vernetzt. Die haben eine Expertise. Wir können sicher auch auf Erfahrungen in anderen Ländern zurückgreifen. Das heißt, die kann man für alle Fragen im Gesundheitssystem sicher zu Rate ziehen. Und so haben wir doch in unserer Gesellschaft für ganz viele Themen Experten. Und ich glaube, das ist ganz gut, dass man denen jetzt mal zuhört.
Du musst kein Held sein. Das ist der Titel eines Buchs, das Peter Tauber geschrieben hat, aktuell veröffentlicht hat. Peter Tauber, ehemaliger Generalsekretär der CDU, jetzt Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Hintergrund ist Ihre persönliche Krankheitsgeschichte, die außerordentlich dramatisch war, damals im Spätjahr 2017. Was ist passiert?
Ja, ich war in der Tat sterbenskrank. Ich hatte eine Darmerkrankung, eine sogenannte Sigma-Divertikulitis, bin von einem Tag auf den anderen wirklich zusammengebrochen, das muss ich so sagen. Und für mich war diese Erkenntnis, dass ich eben nicht unverwundbar bin, man legt sich ja als Politiker manchmal auch so eine Haltung zu, mir kann keiner was, die schlechten Schlagzeilen stören mich nicht, das berührt mich alles wenig, ich laufe Marathon noch nebenher und bin sowieso ein harter Typ und halte das alles aus. Und wenn man dann mitten in der Nacht um drei so starke Schmerzen hat, dass man den Notarzt rufen muss, dann bricht für einen selbst eine Welt zusammen, sich diese Schwäche einzugestehen. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen, Gott sei Dank erstmal genesen. Und dann war aber klar, ich muss operiert werden. Und bei dieser Operation gab es dann auch noch Komplikationen. Es war dann eine Notoperation notwendig. Eine Bauchfellentzündung, eine Blutvergiftung hatte ich. Und das hat mich ein halbes Jahr wirklich aus der Bahn geworfen. Und ich habe viel über mich gelernt und hatte aber sensationell tolle Ärzte und Pfleger, die mir sehr dabei geholfen haben, wieder gesund zu werden.
Wie nah waren Sie am Tod? Was haben die Ärzte Ihnen gesagt?
Tja, also als ich diese Blutvergiftung hatte und dann abends um 10 mein behandelnder Arzt in Zivilklamotten an meinem Bett stand und sagte, wir müssen Sie nochmal operieren und wenn Sie Ihre Mutter nochmal anrufen sollen, sollten Sie das tun. Da hat man die Ahnung, dass es ziemlich knapp war.
Haben Sie das auch gespürt?
Ich bin Gott sei Dank ein Mensch, ich kann vertrauen. Und in dem Moment, wo diese Ärzte um mich standen, hatte ich ein kaum zu beschreibendes Grundvertrauen in die Kunst der Ärzte, aber auch in den lieben Gott. Hab gesagt, es hilft jetzt nichts, die werden das gut machen, die werden mir helfen.
Hatten Sie Angst?
Ja, ich hatte auch ein bisschen Angst, aber nicht so eine, dass man irgendwie klammert am Leben, sondern ich habe schon darüber nachgedacht, okay, wenn es das jetzt war, dann soll das wohl so gewesen sein. Ich war dann eher traurig, weil ich gerne lebe. Aber ich habe schon mit dem Gedanken mich beschäftigt, es könnte jetzt vorbei sein.
Als Sie dann nach dieser Notoperation aufgewacht sind, können Sie sich noch an den ersten Gedanken oder an das erste Gefühl erinnern?
Das ist ganz schwierig, weil ich auch durch die Medikamente so meine Umgebung sehr verschwommen wahrgenommen habe. Aber ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich die eine Schwester gefragt habe, ob ich ihren Heiratsantrag gemacht hätte, weil ich irgendwie in meinen Träumen, da weiß ich nicht, was mir da zusammengereimt hatte. Also es gab dann auch im Zuge sehr skurrile und lustige Momente. Nochmal, ich habe eine Fürsorge erfahren, die ich sehr beeindruckend fand. Also ich habe seitdem noch mehr Respekt vor Menschen, die im Gesundheitssystem und im Gesundheitswesen arbeiten und habe mir dann wirklich den Weg ins Leben zurückerkämpft und weiß das, glaube ich, deswegen an das wertzuschätzen. Wenn Sie vorher Marathon gelaufen sind und freuen sich danach über 3 Schritte mit dem Rollator zum Waschbecken, dann hat man ungefähr so ein Gefühl dafür, wo ich dahergekommen bin.
Wie haben Sie dieses Gefühl absoluter Schwäche und Hilflosigkeit in Erinnerung? Also auch bei sehr intimen Verrichtungen auf die Toilette zu gehen, immer auf fremde Hilfe angewiesen zu sein?
Das, was einem sonst so umtreibt, ein gewisses Schamgefühl und so, dafür hat man keine Kraft und auch keine Zeit. Mir war klar, die sehen alles von mir, die wissen alles von mir, die kriegen alles mit, wenn ich am Boden zerstört bin, wenn ich gut gelaunt bin. Das kommt dann erst mit der Zeit zurück. Also die Badezimmertür war, als ich erstmals wieder mich selber bewegen konnte, offen, damit, wenn was passiert, schnell einer das mitbekommt. Irgendwann war ich wieder so gut beieinander, nach fast 2 Wochen, glaube ich, dass ich die versucht habe zuzumachen. Und dann hatte die eine Schwester, hat dann gelacht und hat gesagt, ich habe eh schon alles gesehen, du kannst sie auflassen, die Tür. Also diese Momente gab es auch. Und das führt einem aber doch vor Augen, wie verletzlich man ist und wie wichtig Gesundheit ist und dass das wichtiger ist als alles andere.
Man hat ja in so einer Lebensphase dann auch sehr viel Zeit nachzudenken. Verbunden, wenn ich fragen darf, mit Gefühlen, die man gemeinhin als Depression beschreiben würde?
So weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber ich habe natürlich, als ich dann da lag, mich gefragt, wieso passiert mir das? Mhm. Also es war außerhalb meiner Vorstellungswelt, dass ich krank werde. Und mein Arzt hatte mich dann ein bisschen wehleidig angeschaut und hat gesagt, ich habe mir mal angeschaut, was Sie sonst so machen. Das ist jetzt keine ernsthafte Frage, dass Sie fragen, warum Sie krank geworden sind.
Ein Höllenstress in einem Job, der auch noch unter dem Blitzlichtgewitter der Öffentlichkeit stattfindet?
Ja, und ich glaube, ein wichtiger Punkt, den ich gelernt habe, ich sehe ja, was Kollegen leisten. Es ist ja nicht so, dass ich mehr gemacht habe als alle anderen. Wir verlangen viel von Menschen, die werden öffentliche Ämter wählen. Das ist auch in Ordnung, weil die eine hohe Verantwortung haben. Was ich nicht geschafft habe, für mich den Punkt zu finden, wo ich eben nicht so viel kann wie andere. Mhm. Es gibt eben Menschen, die offensichtlich in der körperlichen Belastbarkeit, in der Grenzsituation noch 2 Schritte weiter gehen können als ich und werden Gott sei Dank nicht krank. Ja. Ich bin's geworden. Und ich hätte die Kraft haben müssen zu sagen, Leute, hört zu, bis hierhin kann ich das und ab jetzt brauche ich Hilfe. Und das ist eine Sache, die mir viel bedeutet, dass wir in der Gesellschaft, und da ist die aktuelle Krise vielleicht auch eine gute Gelegenheit, uns öfters mal fragen, wo geht's nicht vielleicht besser zusammen? Warum muss man alles alleine machen?
Also ich darf ein aktuelles Beispiel bringen. Wir haben vor knapp 2 Wochen eine Sendung gemacht mit Jens Spahn, Gesundheitsminister, Parteifreund von Ihnen. Wir waren nach 18 Uhr per Schalte Berlin-Stuttgart verabredet und wir waren der 8. Termin. Der Mann hatte davor eine Regierungserklärung im Bundestag, eine 3-stündige Sitzung mit Landesgesundheitsministern und noch 5 andere Termine. Und da ist mir auch klar geworden, dass die Damen und Herren in Berlin doch sehr viel mehr leisten, auch angesichts dieser zum Teil ja auch sehr heftigen und hämischen Kritik, der Politiker oft ausgesetzt sind.
Ja, ich habe lange überlegt, ob ich das überhaupt aufschreibe, ob ich da diese Geschichte erzähle. Einmal hat mich der Verlag überzeugt, die haben gesagt, wir wollen keine reißerische Geschichte machen mit ihnen, sie sollen kein Buch schreiben, wo Leute an den Pranger gestellt werden oder ein Skandal aufgedeckt werden soll. Wir möchten, dass sie ihre Geschichte erzählen, damit andere Menschen, denen es vielleicht ähnlich geht, die auch in so einem Hamsterrad sind, das gilt ja nicht nur für Politiker, ich glaube, das können Menschen in fast allen Berufen nachvollziehen oder auch in privaten Situationen, die merken, das kann man lösen. Und das, man muss einfach nur vielleicht Hilfe sich suchen. Und was für mich eigentlich jetzt eine ganz tolle Erfahrung war, das hätte ich auch nicht gedacht, dass danach ganz viele übrigens auch aus der Politik kamen und gesagt haben, toll, dass du es mal aufgeschrieben hast. Es ist gut, dass wir mal anfangen, darüber zu reden.
Haben Sie auch Solidarität oder Zustimmung oder Zuwendung erfahren von Politikern anderer Parteien?
Ja, und Gott sei Dank jetzt nicht nur während des Buchs, es gab eine ganz tolle Szene, da lag ich noch auf der Intensivstation, da liefen ja die Koalitionsverhandlungen. Das war ja schon auch, muss ich sagen, bemerkenswert von Angela Merkel damals, dass sie gesagt hat, sie verlangt nicht, dass ich gleich zurücktrete, damit sie einen funktionierenden Generalsekretär hat, sondern sie hat immer gesagt, du wirst erst gesund und dann gucken wir, wie es weitergeht.
Das war die Zeit der Jamaika-Verhandlungen.
Das war dann schon die Zeit der Großen Koalition. Bei Jamaika war ich noch dabei und bin dann krank geworden, als sie gescheitert waren oder musste dann zur Operation. Und während der Verhandlungen zur Großen Koalition hatte die SPD mein Büro im Konrad-Adenauer-Haus als Besprechungsraum okkupiert. Ich war ja auch nicht da. Und dann haben mir Andrea Nahles und Co. eine wirklich sehr nette Genesungsnachricht an meine Wand geschrieben und mir ein Foto davon ins Krankenhaus geschickt. Also es gibt Gott sei Dank da auch viel Loyalität und Solidarität auch mal parteiübergreifend.
Das große Nachdenken über sich selbst, wenn man als Spitzenpolitiker wie Sie Herr Tauber, plötzlich nicht mehr funktioniert. Das ist einmal die Erkenntnis, dass man sich vermutlich als Spitzenpolitiker mit den 1000 Terminen ziemlich ungesund ernährt.
Sicherlich auch. Ernährung ist ein ganz wichtiges Thema.
Der gesamte Lebensstil auch nicht sehr meditativ ist.
Schlafmangel und so weiter gehört auch dazu, ja.
Schlaf habe ich mich, wenn ich da nochmal nachfragen darf, immer gefragt, wie man das aushält. Wenn man chronischen Schlafmangel hat und immer mit diesen 4, 5, 6 Stunden auskommen
muss.
Tja,
das weiß ich ehrlich gesagt im Nachhinein auch nicht mehr so genau. Am Ende ist es ja eine falsche Härte gegen sich selbst. Auch das ist mir als Botschaft wichtig. Ich glaube, man kann nicht achtsam mit anderen Menschen umgehen, wenn man nicht auf sich selber ein bisschen achtet. Und ich habe zu wenig auf mich selber geachtet und deswegen sicher auch im Umgang mit anderen Menschen Fehler gemacht und Menschen manchmal so behandelt, wie mir das heute leid tut.
Dieses Eingestehen von Schwächen, dass man mal sagt, ich kann nicht mehr oder ich muss mich zurücknehmen. Glauben Sie, dass das heute anders und positiver gesehen wird? Dass jetzt auch Corona-technisch Politiker sagen, Stand jetzt ist es so, aber wir wissen nicht, was morgen kommt?
Teilweise ja, ich hoffe, dass das so eine Ernsthaftigkeit und Verstehen und auch Rücksichtnahme, dass das zunimmt. Leider ist das manchmal eben auch noch nicht der Fall. Ich frage mich aber nur, warum das so ist. Und ich glaube, wir machen einen Fehler. Wir glauben, dass man das nicht sagen kann. Wir werden trotzdem alle Fehler machen. Ich bin jetzt ja kein besserer Mensch dadurch geworden, aber ich versuche eben anders über mich nachzudenken. Ich bin trotzdem manchmal unbedacht oder schmeiß jemandem was an den Kopf, wo ich danach mich entschuldigen muss. Aber wenn wir generell ein bisschen achtsamer miteinander umgehen, dann wäre es für die Gesellschaft nicht schlecht.
Sie haben in Ihrer Zeit als Generalsekretär der CDU, Stichwort Flüchtlingskrise im Herbst 2015, in Folgejahr richtig viel Hass und Häme abbekommen. Hat sie das zusätzlich krank gemacht?
Also, was ich sagen kann, dass man sich so einen Schutzpanzer zurechtlegt und sagt, diese ganzen Hetzer und Kommentare, auch das, was gerade von rechtsextremer Seite kommt, das berührt mich nicht. Und in Wahrheit glaube ich, das stimmt nicht. Es verletzt einen immer. Und es muss Gott sei Dank nicht so schlimm enden wie bei meinem Freund Walter Lübcke, mit dem ich da auch immer drüber geredet habe.
Dem Kasseler Regierungspräsidenten, der ermordet wurde von einem Rechtsradikalen.
Aber das so an einem abperlt, ich muss im Nachhinein sagen, da habe ich mir ja selber was in die Tasche erzählt. Natürlich verletzt einen das, wenn man unter der Gürtellinie angegriffen wird, wenn man bedroht wird, wenn man beleidigt wird. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand sagt, die Entscheidung ist grundfalsch, die da getroffen worden ist. Mhm. Das muss ein Politiker auch aushalten. Und man kann sich auch mal im Ton vergreifen und dann sagt man, okay, komm nicht wieder vor, ist alles gut. Aber wenn das permanent und mit Absicht geschieht, um Menschen herabzuwürdigen, an den Pranger zu stellen, dann ist das nicht gut für unsere Gesellschaft.
Aber Sie haben ja nun auch Auftritte erlebt, der Bundeskanzlerin beispielsweise, was fällt mir ein? Torgau, ja?
Ja.
Jedes Maß an Moral und Anstand sprengendes Verhalten.
Das war im Bundestagswahlkampf eine der Kundgebungen, die alle Parteien ja machen. Und ich stand da neben Angela Merkel auf der Bühne in Torgau, sie hat dort geredet. Und natürlich pfeifen dann Rechte und Linke und sie wird beschimpft. Das ist alles noch im Rahmen. Das hat es auch unter Helmut Kohl schon gegeben, als ich noch in der Jungen Union war. Aber da sind dann wirklich, das konnte man von der Bühne aus sehen, da waren natürlich dann auch Geflüchtete, Menschen, die kamen, um Danke zu sagen für die Hilfe und Unterstützung. Und dann sind kleine Kinder, die da Angela Merkel begrüßt haben, auch deutsche Kinder, nicht nur Flüchtlingskinder, von Rechtsextremen beschimpft und angegangen und angeschrien worden, wo ich mir gedacht habe, wenn das jetzt der neue Ton in dieser Gesellschaft ist, dann haben wir dringend einen Redebedarf.
Die CDU, Ihre Partei, steht aktuell vor dem Problem, irgendwann die Nachfolge von AKK regeln zu müssen. Haben Sie unter den Kandidaten, die es gibt, einen Favoriten?
Ich habe einen Favoriten. Ich finde das eine gute Lösung, einen erfolgreichen Ministerpräsidenten wie Armin Laschet an die Spitze der CDU zu stellen. Und auch eine gute Lösung, jemanden wie Jens Spahn, der, wie ich finde, jetzt in der Corona-Krise einen hervorragenden Job macht, ihm zur Seite. Ich habe nur eine große Sorge, dass die Partei, wenn sie sich entschieden hat, wer sie führt, dann auch geschlossen hinter demjenigen steht. Deswegen habe ich schon auch an meine Mitglieder zu Hause, an meiner Basis gesagt, wenn es der Friedrich Merz wird, mache ich für den genauso engagiert Wahlkampf. Weil eins nicht sein kann, dass die Partei sich über diese Frage selber zerlegt. Das haben andere uns vorgemacht und das sollte die CDU nicht wiederholen.
Hat dieses Tandem Laschet-Spahn auch größere Chancen, weil die jetzt aktuell in dieser Corona-Bekämpfungsgeschichte agieren und die beiden anderen da eher hinten runterfallen?
Es ist eine große Chance, aber es ist natürlich auch ein Risiko. Wenn sie es nicht gut machen, dann werden viele sagen, na, ob die diese Partei führen können und dann im Zweifel danach das Land, das schauen wir uns doch mal lieber noch mal kritisch an. Und insofern müssen sie sich beweisen, aber das müssen sie eh. Und klar, bei allem Verständnis und auch bei der Fähigkeit, mal einen Fehler einzugestehen, Politiker müssen Probleme lösen, dafür werden sie gewählt.
Wenn Sie sich den Niedergang der SPD angucken, haben Sie manchmal die Sorge oder die Furcht, dass mit Zeitverzögerung die CDU, die CSU, sprich die Union, einen ähnlichen Weg gehen könnte?
Also es gibt kein Abo darauf, Volkspartei zu sein. Sondern wenn sich Gesellschaft so verändert, muss eine Partei sich fragen, haben wir noch ein Angebot, was mehr als 30% der Menschen an uns bindet bei Wahlen? Und das gelingt eben immer schwerer, weil sich Gesellschaft auch so verändert. Und die CDU oder auch die CSU schafft es mal mehr und mal weniger. Und jetzt ist eine Krisenzeit, wo man eben den Nachweis erbringen kann, dass es uns braucht, gerade in schwierigen Phasen. Und die CDU auch als Partei sollte diese Chance ergreifen.
Die CDU, wenn ich es richtig sehe, war ja auch lange verunsichert, was den Umgang mit der AfD und den AfD-Wählern angeht. Jemand wie Markus Söder fährt die deutlichste und härteste Linie gegenüber der AfD. Ist es auch die richtige?
Aus meiner Sicht absolut. Ich kenne immer diese ganzen Rechnungen, wie viel angeblich die Union an die AfD verloren hat. Wenn ich mir den Flügel um Björn Höcke anschaue, dann gibt's da nichts, was wir an die AfD verloren haben. Da ist nichts, was die AfD fordert, was nur in irgendeiner Form Handschrift der CDU sein könnte. Also es gibt viel mehr Trennendes als irgendwas, was verbindet. Und deswegen ist der Kurs von Markus Söder richtig.
Wir leben nun in wahrhaft dramatischen und schwierigen Zeiten. Deshalb positiv gewendet haben Sie zum Ende dieser Sendung einen Wunsch frei. Welcher wäre das?
Ich würde mir wünschen, dass wir in der Gesellschaft wieder mehr vertrauen. Und zwar immer denjenigen, die einen Job machen. Ich vertraue Journalisten, weil ich glaube, die haben einen hohen Berufsethos. Deswegen ärgere ich mich natürlich trotzdem mal über einen Artikel oder über einen Fernsehbeitrag. Aber ich finde, das darf nicht dazu führen, dass ich sage, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und all das, was damit zusammenhängt, ist des Bösen. Ich vertraue auch Politikern, obwohl ich selbst nicht mit jeder Entscheidung einverstanden bin, erst recht auch nicht in meiner eigenen Partei. Und jetzt vertraue ich eben Ärzten und klugen Wissenschaftlern, die uns hoffentlich die richtigen Hinweise geben, damit dieses Land aus dieser Krise mit möglichst wenig Schäden hervorgeht, möglichst viele Menschen wieder gesund bleiben oder gesund werden. Und wenn wir wieder mehr Vertrauen lernen, dann kann daraus am Ende sogar was Gutes für dieses Land werden.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.
Eins gehört. SWR.